Falls es Leute unter euch gibt, die noch nicht das Haus verlassen haben und sich nicht sicher sind, wie soll ich mich verhalten? Soll ich mit dem Fahrrad fahren oder doch lieber laufen? Den sage ich, kannst du schon machen. Gestern Abend wurde es dann doch noch mal ein bisschen glatt in Erfurt und davon sind noch einige Reste am Dienstag früh vorhanden. Aber im Großen und Ganzen ist es alles eine schöne, sattnasse Angelegenheit. Der Frost, die Kälte sind erstmal vorbei. Uns erwarten wärmere Temperaturen. Da schauen wir später vielleicht nochmal genauer drauf. Aber wir wollen nicht 2 Stunden lediglich übers Wetter reden, sondern ich habe noch viel mehr für euch im Gepäck. Ich habe mit Sarah Häuser telefoniert. Sie arbeitet bei Foodwatch, einer Organisation, die sich dem Verbraucherschutz und dem genauen Schauen auf Nahrungsmittel verschrieben hat. Sie haben einen Report rausgebracht im letzten Jahr. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel und wie diese bei Social Media, im Speziellen bei Instagram, vermarktet werden und ob das alles so cool ist. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Außerdem hatte ich Besuch vom Erfurter Taubenverein. Birte Schwarz war ja schon öfter da und zusammen mit ihr kam nun auch Marilyn Blamberg. Sie ist neu im Vorstand des Vereins und wir haben kurz mal einen Rundumschlag gemacht über das, was im letzten Jahr so wichtig war und was in diesem Jahr ansteht. In meiner letzten Sendung vor Weihnachten war das noch. Da haben wir die erste Folge einer neuen kleinen Rubrik gehört. Diese heißt Kulturfragmente, Überreste und Relikte. Darin schauen Björn und Sarah vom Kulturquartier Schauspielhaus auf Dinge, die beim Umbau, bei der Sanierung gefunden werden und mitunter ziemlich alt sind und schon lange in irgendwelchen Ritzen des Hauses versunken waren. Heute also Folge 2. Und ich würde sagen, also das hatte mich beim ersten Überblick der ganzen Dinge am meisten beeindruckt, was wir heute besprochen kriegen. Ich habe Veranstaltungstipps für euch rausgesucht. Heute ist einiges los. Wenn ihr nicht drinnen bleiben wollt, könnt ihr rausgehen. Und wenn ihr wollt, auch Dinge erleben. Das erzähle ich euch dann. Und Musik ist natürlich auch dabei. Was wäre ein Dienstag ohne den Kommentar aus neutraler Sicht? Hätte ich den jetzt fast unterschlagen? Ich glaube ja. Auch diese Woche gibt es einen Kommentar von Albert Jörrimann hier gleich zu Beginn der Sendung. Jo, soweit die nächsten 2 Stunden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir starten mit einem Lied, was mich gestern Abend, als ich Musik zusammensuchte, ziemlich beeindruckt hat. Es kommt von Fast Music und passt vielleicht ganz gut in so den ersten Reigen dieser Stunde, in dem sich dann nachher auch Albert Jörrimann Gedanken um die Welt macht. Fast Music hat hier einen Song gemacht mit dem Titel Zeitenwende.
Alle gegen alle, alle gegen alles. Alle wollen sein, alle wollen sein. Alle gegen alle, alle gegen alles. Die gegen uns, ich gegen euch. Überall Wände. Überall Angst, überall Wände, überall Angst. Überall Wände, überall Angst, überall Wände, überall Angst. Zeitenwende. Ich seh nur Wände. Reiß die Wände ein. Zeitenwende. Ich seh nur Wände. Komm, wir reißen Wände ein. Wissen das, ich weiß es besser, alle wissen's besser. Alle wissen wie, alle wissen das, alle wissen's besser, alle wissen's besser. Überall Wände. Überall Streit, überall Wände, überall Streit. Überall Wände, überall Streit, überall Wände, überall Streit. Zeitenwende, ich seh nur Wände, reiß die Wände ein. Zeitenwende, ich seh nur Wände, reiß die Wände ein. Zeitenwende, wo sind die Wände? Komm, wir reißen Wände ein. Zeitenwende, nicht das Ende. Reiß die Wände ein.
Bis hierhin und weiter.
Zeitenwende von Fast Music zu Beginn dieser Sendung. Und wir gehen über zu Albert Jörimanns Kommentar aus neutraler Sicht. Auch er macht sich so seine Gedanken über die Zeit, in der wir leben und vor allem über das politische Weltgeschehen. Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörimann.
Guten Tag. Wie lange noch will sich die dümmere Hälfte der US-amerikanischen Einwohnerschaft das Getöse der Lastwagenhupe anhören? Im Moment herrscht bei der geistig verwirrten Wählerschaft der Republikanischen Partei offenbar da und dort eine gewisse Enttäuschung. Das ist nicht außergewöhnlich. Alle Präsidentinnen und Präsidenten sind gezwungen, in ihrer Amtszeit die Hälfte der abgegebenen Wahlversprechen zu brechen, da sie jeweils alles zu versprechen pflegen. Bei der Lastwagenhupe verhält es sich nicht anders. Die Teilwahlen im Herbst müssten einen Hinweis auf die Proportionen dieser Ernüchterung geben. Und schon geht das Gerücht, dass die Lastwagenhupe die Wahlen nicht gerade annullieren will, bevor sie stattgefunden haben, aber sie mindestens verschieben, bis sie bessere Umfragewerte erreicht. Anders gesagt, solange die Lastwagenhupe an der Macht ist, finden keine Wahlen mehr statt. So weit wird es dann trotz allem nicht kommen, nehme ich mal an, auch wenn die US-amerikanische Christenheit den größten Hurenbock, Betrüger und Lügner aller Zeiten zu ihrem Retter erkoren hat, an ein paar Überresten des demokratischen Handelns wird sie dann doch festhalten. Nehme ich an. Was ja zunächst noch nichts weiter heißt, als dass es irgendwann in absehbarer Zeit trotz allem Wahlen geben wird, welche die Mehrheiten im US-amerikanischen Parlament verschieben könnten. Es sei denn eben, dass die dümmere Hälfte der US-amerikanischen Einwohnerschaft sich weiterhin von einer Kreischtrompete regieren lassen will, die offen erklärt, dass sie sich nicht an Recht und Gesetz halten wird, sondern nur an ihre eigenen moralischen Vorstellungen. Und was sind die moralischen Vorstellungen einer Lastwagenhupe? Darüber sollte man nicht einmal spekulieren. Wenn die dümmere Hälfte der US-amerikanischen Einwohnerschaft eine derartige Witzfigur geboren hat, so hat dies den einen Vorteil, dass sichtbar wird, wie die Abstände in der Rüstungs- und Aufklärungstechnologie gewachsen sind. Zum einen, dass niemand auf der Erde in den nächsten 100 Jahren daran denken sollte, dass die Vereinigten Staaten von Amerika irgendwann den Weg zurückfinden in die menschliche Zivilisation. Zum anderen. Das heißt, dass gerade Europa an breiter Front nachrüsten muss, wie dies vor 50 Jahren hieß. Es ist dabei wurscht, ob diese Nachrüstung offiziell zur Ausstattung der Ukraine mit Rüstungsgütern dient. In der Realität geht es darum, gegenüber dem US-amerikanisch-israelischen Rüstungskomplex eigene Kapazitäten aufzubauen. Dass man über so etwas nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, versteht sich von selber. Und so bleibt mir und allen Bewohnerinnen Europas nur übrig zu hoffen, dass die Armeen und die Politik diese Aufgabe verstanden und die entsprechenden Arbeiten in die Wege geleitet haben. Dazu gehört auch die Entwicklung eigener Kapazitäten dort, wo die US-Amerikanerin von Intelligence spricht, also Aufklärung oder kurz gesagt Daten sammeln. Der zivile und der militärische Sektor sind schon längstens verschmolzen. Dafür brauchen wir nicht das Beispiel der Israeli zu bemühen, welche die Führungsriege der Hisbollah mit ein paar präparierten Mobiltelefonen ins Jenseits geschickt hat. Das hat Priorität und muss im Rahmen der bestehenden europäischen Allianzen erfolgen. Ein zweiter Punkt betrifft die Einschätzung der eigenen Stärke. Zwar gibt die deutschsprachige Wikipedia das Bruttoinlandprodukt der Europäischen Union für das Jahr 2023 nur gerade mit 18,59 Milliarden US-Dollar an. Das wäre etwa ein Vierzigstel des Bruttoinlandproduktes der Schweiz. Was mich etwas erstaunt bei der Wikipedia, welche üblicherweise eine verlässliche Informationsquelle ist. Die französischsprachige Ausgabe nennt für das Jahr 2016 immerhin 16,2 Billionen US-Dollar, während die englischsprachige Version für das Jahr 2026 je nachdem 22 Billionen US-Dollar, nämlich nominal, oder 30 Billionen, nämlich in Kaufkraftparität, angibt. Hier finden wir übrigens einen Hinweis auf die Kapitalien der europäischen Bankenwelt, nämlich 38 Billionen US-Dollar, von welchen 10 Billionen oder etwas mehr als ein Viertel in Frankreich liegen, Bei den verwalteten Vermögen nennt die englischsprachige Wikipedia eine Summe von 12 Billionen US-Dollar, wobei wiederum Frankreich den Löwenanteil für sich in Anspruch nehmen kann mit 4 Billionen oder 33%. Aber davon wollte ich gar nicht sprechen. Das CIA Factbook gibt jedenfalls für das Jahr 2024 einen Wert von 24 Billionen US-Dollar an, während er in den Vereinigten Staaten bei 25,676 Billionen US-Dollar steht. Die beiden Wirtschaftsräume liegen also ungefähr gleich auf. Bis vor einem Jahr ging man davon aus, dass sie so etwas wie einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden würden, eine Art von westlichem Comic-Con, bis dann eben die Lastwagenhupe eine etwas andere Welt sich zu proklamieren begann. Nun denn, was die Lastwagenhupe kann, sollte doch in anderen Ländern ebenfalls gelingen. Das Ziel jeder vernünftigen Wirtschaftspolitik in Europa muss es heute sein, sich von den Vereinigten Staaten unabhängig zu machen und diese mit allen denkbaren Mitteln, im Gegensatz zur moralischen Lastwagenhupe aber selbstverständlich mit legalen Methoden abzuhängen. Man braucht dabei Europa nicht groß zu machen, wie die Zahlen zeigen, ist es dies im wirtschaftlichen Bereich schon längst. Aber die Unabhängigkeitserklärung von den Vereinigten Staaten, die ist fällig. Zudem bestätigt die Lastwagenhupe meine schon lange geäußerte Einschätzung, dass sich Europa deutlich stärker um den afrikanischen Kontinent kümmern muss, sowieso wegen der Migrationsströme, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, wo die Ursachen für die Migration immer am effizientesten bekämpft werden können. Kauft Bohnen aus Marokko, muss die Devise heißen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig in der öffentlichen Debatte in Deutschland von solchen elementaren Erkenntnissen die Rede ist. Auf allen Seiten des politischen Spektrums kaprizieren sich die Damen und Herren darauf, die geschätzte Wählerschaft bei ihren jeweiligen Bedürfnissen abzuholen, was unter diesen Umständen nur darauf hinausläuft, sie an der Nase herumzuführen. Es ist mir schon klar, dass noch andere Aspekte eine Rolle spielen im politischen Betrieb und auch bei der Einschätzung der Lage, vor allem eben der Krieg in der Ukraine, aber auch Dinge wie die Rolle der Türkei, die Ausläufer des Nahostkonflikts und so weiter. Trotzdem haben die möglichst rasche Ausdehnung der digitalen Infrastrukturen und eben der Ausbau eigener Kapazitäten im zivilen und militärischen Bereich eine derart hohe Priorität gewonnen, dass ich wirklich verblüfft bin, wie man an solchen Themen vorbeireden kann. Von der Allianz für Deutschland erstaunt es mich nicht wirklich, deren ihr Geschäftsmodell beruht auf einer gewissen Grunddummheit, die in allen Bevölkerungen vorhanden ist und manchmal zum Ausbruch kommt, wie gerade eben in den Vereinigten Staaten von Amerika, dort nun allerdings mit einem Unterbruch schon seit über 10 Jahren. Die Verhaltensforschung wird sich dieses Phänomens noch genauer annehmen müssen. Aber in Deutschland kann man doch nicht wegen ein paar schlecht unterhaltener Schulgebäuden davon ausgehen, dass das Bildungsniveau auf einen derart tiefen Stand sinkt, dass die Menschen keinen Schimmer mehr haben von den tatsächlichen Ereignissen auf der Welt und im eigenen Land. Deshalb müssen doch wenigstens die Parteien, die sich an die erwachsenen und denkfähigen Menschen richten, das Thema der Unabhängigkeit Europas, nicht etwa Deutschlands, in den Vordergrund rücken. Und zwar vor allem eben im digitalen Bereich, wo unterdessen die Musik spielt und längstens nicht mehr im Automobilsektor, den man auch mit der Aufhebung des Verbots für Verbrennermotoren nie mehr in seiner einzigen Größe erleben wird. Dass diese von der bayerischen Autolobby durchgestierte lebensverlängernde Maßnahme für veraltete Technologien kontraproduktiv ist, wissen wohl auch die Einflüsterer bzw. Brieftaschenfüller von Manfred Weber. Aber es war halt allzu schön und stand in der Tradition der Volksverdummung, wie sie von den Bayern und nun seit geraumer Zeit in Konkurrenz zur Allianz für Deutschland betrieben wird. Mit den Friedensmärschen muss man jetzt eine Zeit lang abwarten, bis sich ein neues wirtschaftlich-militärisches Gleichgewicht eingependelt hat. Am Ziel des friedlichen und kooperativen Zusammenlebens der Menschen ist ja nichts falsch. Nur gibt es Zeiten, in welchen es in den Hintergrund treten muss, wie wir das gegenwärtig erleben. Wenn eine Seite im Machtkampf eine derart eklatante Überlegenheit gewonnen hat, dann muss man dem entgegenhalten. Das galt schon in den 1930er Jahren, als die Nationalsozialisten Deutschland wieder groß gemacht hatten. Bis die Nachbarländer das gesamte Ausmaß der Nachrüstung erfasst hatten, war es schon zu spät. Das sollte gegenüber den Vereinigten Staaten nicht passieren und selbstverständlich auch nicht gegenüber der Volksrepublik China. Diese wird aber von den Europäerinnen nur schon wegen des Begriffs Kommunismus seit jeher mehr oder weniger zum Feindeslager gerechnet. Hier sind wir uns schon länger daran gewohnt, einen Gegner zu sehen, mit dem wir gute Geschäfte machen. Letzte Woche habe ich mir dann doch noch diesen Film angesehen, «One Battle After Another». Im ersten Teil sieht man so etwas wie eine Gruppe linksextremer Aktivistinnen, welche mit Dynamit und Feuerwaffen Immigrantinnen aus ihren Konzentrationslagern befreien, worauf die Polizei sie dann nach und nach am Schlawittchen packt. Der zweite Teil zeigt uns 16 Jahre später den aktuellen Stand der Technik in der Verfolgung von Terroristinnen, egal ob tatsächlichen oder vermeintlichen, in den Vereinigten Staaten, wobei wir den Grundsatz, auf jede Kommunikation mit dem Mobiltelefon zu verzichten, unterdessen alle kennen. Eben spätestens seit der Ausschaltung der Führungsspitze der Hisbollah, wobei es dort um Pager ging, aber die Technologie ist die gleiche. Der Film blendet kurz in eine Sphäre von christlichen Verschwörern, welche in Politik und Militär ein geheimes Netzwerk betreiben. Hier stoßen wir auf eine echte Kopie der Nazi-Rassentheorie, die in den Vereinigten Staaten selbstverständlich mehr Feinde hat als nur die Jüdinnen und Juden, auch schwarze Abkömmlinge von Indianerinnen bzw. First Nations sowieso, Frauen und so weiter stehen auf dem Speiseplan dieser mit exzellenten Ressourcen ausgestatteten Fettsäcke. Ich zweifle keine Sekunde an der Existenz solcher Zirkel auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Die Bereitschaft der bigotten Evangelikalen, den Hurenbock als Instrument der Erlösung zu sehen, liegt nicht zuletzt in solchen mehr oder weniger unterirdischen und Geheimgesellschaften. Es sind die legitimen Nachfahren des Ku Klux Klans. Davon sehe ich in Europa deutlich weniger, beziehungsweise wenn man welche sieht wie die Reichsbürger, so sind das meistens schlechte Karikaturen. Ich gehe davon aus, dass die Macht in Europa im Moment keinen Anlass hat, sich derart monströse Furunkel zu leisten. Guten Tag.
Guten Tag, Albert Jöriemann. Vielen Dank für diesen Kommentar aus neutraler Sicht. Wer nochmal nachhören oder nachlesen möchte, kann das im Laufe des Tages tun unter radiofrei.de.
Raven.
Das war Musik von Tyler hier auf Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht gerade im Winter, wo manche so ein bisschen rumkränkeln, wirft man sich dann doch ab und zu vielleicht mal eine Vitaminpille ein oder Vitamin D, auch sehr beliebt. Oder ach, es gibt so vieles, was man sich Gutes tun kann in Form von kleinen Pülverchen oder Tabletten. Ob das immer so richtig ist, das kann man vielleicht mal überprüfen lassen. So zumindest empfiehlt es Foodwatch, die Verbraucherschutzorganisation, die ja unterschiedliche, meist Nahrungsmittel überprüft auf unterschiedlichen Bereichen, hat sich mal angeschaut, wie Nahrungsergänzungsmittel bei Social Media vor allem durch InfluencerInnen beworben werden und überraschend oder nicht überraschend festgestellt, dass da eigentlich fast niemand die Regeln befolgt, die es dafür eigentlich gibt. Ich habe genau darüber mit Sarah Häuser gesprochen und was sie mir dazu erzählen konnte, das hören wir hier gleich. Ich bin dieser Tage öfter müde. Könnte am Winter und der Dunkelheit liegen, aber könnte auch sein, dass mir irgendwie wichtige Nährstoffe fehlen. Das habe ich zumindest bei Social Media gelesen. Und natürlich habe ich auch gelesen, was ich dagegen tun kann. Nämlich vermeintlich fehlende Stoffe mittels Tabletten mir zuzuführen. Das klingt erstmal einfach und hilfreich, ist es vielleicht aber nicht, sagt ein Report von Foodwatch. Und am Telefon spreche ich jetzt mit Sarah Häuser. Hallo.
Hallo.
Es geht um Gesundheitsversprechen, es geht um Nahrungsergänzungsmittel und vor allem geht es darum, wie das alles bei Social Media auftritt. So habe ich verstanden, was in dieser Broschüre, die Sie veröffentlicht haben, schon vor einiger Zeit genauer analysiert wurde. Stimmt das so? Beziehungsweise was genau haben Sie da untersucht und warum eigentlich?
Ja, wir haben uns mal angeschaut, wie in den sozialen Medien, also genauer gesagt auf Instagram, eigentlich für Nahrungsergänzungsmittel geworben wird. Von Fitness- und GesundheitsinfluencerInnen und haben mal die Posts dazu analysiert und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich alle von uns untersuchten Posts gegen die sogenannte Health Claims Verordnung verstoßen. Also das ist ist ein Gesetz, ein europäisches, das uns eben vor irreführenden Gesundheitsversprechen schützen soll. Also alle in allen Fällen, in denen eben mit Gesundheitsversprechen geworben wurde für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, war das irreführend.
Mhm. Und ist das was irgendwie jetzt neu bei Instagram oder generell bei Social Media auftaucht und stärker ist? Oder was war der Punkt, wo Sie meinten, da wollen wir mal genauer hingucken?
Na, die Nahrungsergänzungsmittel sind einfach auf jeden Fall ein wachsender Markt. Also gerade in Deutschland sind die Menschen auch ziemlich große Fans von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt eine Studie, wonach auch jeder Zweite die auch regelmäßig nimmt. Und uns ist aufgefallen, gerade so InfluencerInnen auf Instagram, da gibt es einfach eine Fülle an Posts, an Empfehlungen, an Werbung. Und das wollten wir uns mal genauer anschauen.
Was genau ist denn mit Nahrungsergänzungsmitteln gemeint? Also ich denke da irgendwie, weiß ich nicht, an Magnesium oder auch Vitamin D oder also wo fängt das an und wo hört das auf?
Genau, ich würde sagen, das sind auch so die verbreitetsten Produkte. Das sind grundsätzlich also Produkte, die dafür gedacht sind, wie der Name schon sagt, unsere Nahrung zu ergänzen, also unsere allgemeine Ernährung zu ergänzen. Und meistens handelt es sich tatsächlich so um Vitamine, Mineralstoffe, kann auch Protein sein oder sowas, meist so in Tabletten, Kapsel, Pulverform. Ich glaube, die meisten Menschen assoziieren aber mit Nahrungsergänzungsmittel nicht, dass es Lebensmittel sind, sondern dass sie eher so eine Arzneiwirkung auch besitzen, weil sie eben auch in dieser Form angeboten werden, Tabletten, wo man dann denkt, na gut, das hat irgendwie eine medizinische Wirkung und das ist auch dementsprechend kontrolliert. Das ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln aber leider nicht der Fall.
Genau, das wäre nämlich so die Frage gewesen. Sie haben es vorhin schon so kurz angedeutet, welcher Kontrolle unterliegen denn solche Mittelchen? Also wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwo was bestelle oder auch in der Apotheke oder in der Drogerie kaufe, gehe ich irgendwie schon davon aus, dass das einer Kontrolle unterliegt und ich da was Sicheres zu mir nehme. Stimmt das oder ist das nicht so leicht?
Na, da gibt es leider nicht wirklich viele Kontrollen. Also diese Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, die gelten als Lebensmittel, nicht als Arzneimittel, müssen deswegen zwar schon zugelassen werden, aber im Grunde auch nicht wirklich zugelassen werden. Also bei Arzneimitteln gibt es ja wirklich ganz ausgefeilte und sehr, sehr breite Studien. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln reicht es eigentlich, die anzumelden beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Da muss man so online ein Formular ausfüllen. Und das war es dann auch erstmal. Und es gibt noch weitere Probleme. Es gibt zum Beispiel aktuell noch keine Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe. Da will die EU jetzt dran gehen, endlich. Aber aktuell gibt es da keine Höchstmengen. Ein weiteres Problem ist auch, dass die eben nicht kontrolliert werden von den entsprechenden Behörden, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Also da sind eben die ganz normalen Kontrollbehörden zuständig, die aber auch gleichzeitig sich kümmern müssen um die Pizzeria um die Ecke, ob da alles hygienisch vonstatten geht, um die Bäckerei, um vielleicht die Wurstfabrik in der Region. Also die sind kommunal organisiert und sind eh schon personell komplett an ihrer Grenze angelangt und sollen dann noch Online-Stories sich angucken von Influencerinnen, also das ist völlig, kann man sich schon vorstellen, dass da einfach viel zu wenig kontrolliert wird.
Welche Forderungen am Ende sich bei Ihnen ableiteten, das werde ich dann auf jeden Fall am Ende noch fragen, aber vielleicht noch mal kurz zurück zu dem Phänomen bei Social Media. Also das eine ist ja, wie sicher sind diese Mittelchen überhaupt, und das andere, wenn ich es richtig verstanden habe, was Sie angeschaut haben, ist ja, was wird mir da irgendwie suggeriert, versprochen oder so dargereicht, dass ich denke, irgendwas damit hier meine Müdigkeit oder so behandeln zu können. Wie genau haben Sie da geschaut? Beziehungsweise vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Dreh zurück. Foodwatch an sich schaut ja auf sehr breite Phänomene von Nahrungsmitteln, Verbraucherschutzthemen und all sowas. Haben Sie die Experten quasi direkt vor Ort oder suchen Sie sich dann jeweils noch mal, weiß ich nicht, jemand, der sich auskennt mit auch Nahrungsergänzungsmitteln im Speziellen dazu? Oder wie genau wird so ein Thema dann angegangen?
Das kommt ganz auf das Thema an. Also in dem Fall der Nahrungsergänzungsmittel hat eine Kollegin von mir, die Anwältin auch ist, unter juristischer Perspektive sich diese Gesundheitsversprechen angeschaut und hat geguckt, sind die entsprechende jetzt diesen Vorgaben, die eben die EU macht in dieser Health Claims Verordnung, oder entsprechen sie diesen Vorgaben nicht? Mhm. Und dann haben wir uns natürlich auch bei den Ernährungswissenschaftlern noch Expertise eingeholt, wie man diese, ja, wie man Vitamine bewerten kann und wie viel man davon überhaupt braucht und so weiter.
Und das, was Sie sich angeschaut haben, sind aber speziell schon Influencerinnen und nicht so klassische Werbung, wie ich sie ja auch auf Instagram angezeigt bekomme.
Sowohl als auch. Also wir haben uns Instagram-Stories angeschaut von InfluencerInnen. Die waren teilweise gekennzeichnet als Werbung, teilweise auch nicht, obwohl sie aus unserer Sicht eigentlich hätten als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Das ist gerade auch so das Interessante oder auch das Gefährliche bei Instagram oder bei so InfluencerInnen. Als Normalverbraucherin oder als jemand, der vielleicht sich da Inspiration holt und so eine Gesundheitsinfluencerin auch irgendwie toll und inspirierend findet, da kommt mir das teilweise auch gar nicht, da kommt es ja teilweise gar nicht rüber wie eine Werbung, ne, sondern eher so wie ein guter Tipp von einer Bekannten oder von einer Freundin, die eben mal so berichtet, sie hat das und das Problem gehabt und dieses Mittelchen hat ihr persönlich jetzt dabei geholfen und also oftmals merkt man da gar nicht so, dass da vielleicht auch eine bezahlte Kooperation dahinter steht mit dem Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Mhm. Und das ist natürlich auch die Gefahr für die Verbraucherin.
Es gibt ja durchaus auch noch Menschen, die bei Social Media nicht so stark unterwegs sind und die sich jetzt fragen, wie soll ich mir das denn vorstellen? Den Report, den man bei Ihnen auf der Seite sicher auch als PDF runterladen kann, da werden so ein paar Beispiele irgendwie präsentiert, wie das auftaucht. Haben Sie jetzt noch so vielleicht ein, zwei im Kopf, wie sowas aussieht? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich das vielleicht nicht tagtäglich in meiner Timeline sehe?
Ja, wir hatten zum Beispiel Menschen oder InfluencerInnen, die dann so Heilungsversprechen auch gemacht haben, also die suggeriert haben, ein bestimmtes Produkt könnte eine Krankheit vielleicht heilen. Das ist auf jeden Fall verboten. Mhm. Da hatten wir eine Influencerin, die hat gesagt, ja, ihre Leberwerte seien jetzt wieder super, seitdem sie so ein bestimmtes Produkt zu sich nimmt. Das ist auf jeden Fall irreführend. Dann gab es auch Werbung für zum Beispiel Kollagen, Ergänzungsmittel und da erlaubt die EU-Kommission eben auch gar keine Gesundheitsversprechen bezüglich Kollagen, weil das wissenschaftlich einfach noch nicht so gut belegt ist. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Also es wird suggeriert, die Mittelchen können entweder eine Krankheit heilen oder haben irgendwie eine Wirkung, dass sie jetzt im Bereich oder bei Kollagen, dass sie meine Gelenke geschmeidiger machen, die Knochen stärker machen. Und das sind alles Sachen, die darf man so nicht sagen, weil sie eben irreführend sind.
Wenn ich mir jetzt überlege, was ich in den letzten Wochen und Monaten vielleicht mal irgendwie wo gesehen habe, würde ich sagen, dann sind das ja fast alles Verstöße. Also sowas kommt mir sehr normal und regulär vor. Ist das tatsächlich so? Haben Sie viele Verstöße gefunden oder gab es auch Positivbeispiele in Anführungszeichen und wie sehen die dann aus?
Nee, also tatsächlich, also alle Fälle, die wir uns angeguckt haben, von insgesamt 95 Gesundheits- und Fitness-InfluencerInnen über einen Zeitraum von, ich glaube, 20 Tage waren das, da waren tatsächlich alle Fälle, in denen jetzt explizit mit Gesundheitsversprechen geworben wurde, waren auch Verstöße. Mhm. Von daher, es ist ein komplett weit verbreitetes Phänomen leider und zeigt, dass es da eben wirklich ein Kontrolldefizit gibt.
Was, da steht man ja dann so ein bisschen da und sagt, was bringt dann so eine rechtliche Regelung, wenn offensichtlich das nicht kontrolliert wird, oder? Also, oder gibt's, wo sind Stellschrauben, wo was getan werden könnte? Was sind Ihre Forderungen, um da irgendwie eine Änderung herbeizuführen?
Ja, absolut. Also die gesetzliche Regelung ist gut grundsätzlich, aber wenn die nicht durchgesetzt wird, dann bringt sie uns natürlich auch nichts. Und genau, da sind eben die Lebensmittelkontrollbehörden gefragt, beziehungsweise wir sehen auch, dass die sehr stark überlastet sind. Die haben eh schon Personalprobleme und sind eben kommunal in der Regel organisiert, sind also auch für die Pizzeria um die Ecke, für die Bäckerei zuständig. Und dann sollten sie eigentlich auch noch gucken, wie wird denn in den sozialen Medien zum Beispiel geworben und ist das alles korrekt? Und damit sind die total überlastet. Also wir fordern deswegen, dass es eben gebündelt wird, diese Überwachung von Online-Werbung für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, dass es eben weg von dieser kommunal organisierten Lebensmittelüberwachung geht und zu so einer Stelle, wo es eben auf Bundesebene gebündelt wird, wo die Leute da eine Expertise haben und wo es eben auch personell ausreichend ausgestattet ist.
Vielleicht noch mal ganz kurz einschwenkt zurück, warum das eigentlich wichtig ist. Also das eine ist natürlich, ich möchte mir nicht was erzählen lassen, was nicht stimmt. Aber kann das auch Folgen für Menschen haben, die das sehen und dann nehmen, die irgendwie schwerwiegender sind, außer dass sie in Anführungszeichen betrogen wurden?
Ja, absolut. Also man denkt vielleicht so ein bisschen, na gut, ist ja kein Problem. Mhm. Je mehr Vitamine, desto besser. Aber das stimmt leider nicht. Also da kann es auch zu hohen Dosierungen kommen, was dann auch wieder nicht gut ist für unsere Gesundheit, wo eben auch zu hohe Mengen dann tatsächlich auch uns schaden können. Von daher, das ist definitiv ein Problem. Also abgesehen davon, dass die Produkte oftmals auch echt richtig, richtig teuer sind und uns da das Geld aus der Tasche gezogen wird, ist es auch möglicherweise mit gesundheitlichen Risiken verbunden.
Sie schreiben in dem Bericht auch kurz, dass es natürlich für manche Menschen in bestimmten Situationen mit einer medizinischen Vorgeschichte schon auch sinnvoll sein kann, gewisse Dinge zu nehmen, aber eben nicht so, wie es vielleicht in diesen Social-Media-Angeboten angepriesen wird. Was mache ich denn jetzt als Verbraucherin, um das besser selber einschätzen zu können, solange noch keine besseren Kontrollmechanismen gegriffen haben? Haben Sie da irgendwie Tipps, wie ich mich gut verhalten kann?
Na, am besten tatsächlich das mal ärztlich abklären. Wenn man jetzt den Verdacht hat, man ist vielleicht schlapp oder klar, bei Vitamin D zum Beispiel ist es für die meisten Menschen auch schon sinnvoll, das im Winter einzunehmen. Aber auch da am besten ist tatsächlich beim Arzt das mal bei der Ärztin das abklären zu lassen, ob man da einen Mangel hat und der kann einem dann auch eine Empfehlung geben für ein bestimmtes Produkt. Es gibt natürlich auch in bestimmten Lebensphasen, Schwangerschaft, bei bestimmten Krankheiten auf jeden Fall auch den Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Also wir möchten das jetzt nicht grundsätzlich irgendwie in Bausch und Bogen verdammen, ganz und gar nicht. Also in bestimmten Lebensphasen oder wenn Mangel da ist, ist es sehr sinnvoll, nur dann gerne auch mit ärztlicher Abklärung.
Über den Foodwatch-Report zu gesund, um wahr zu sein, habe ich mit Sarah Häuser gesprochen. Ich danke Ihnen und ja, vielleicht auf bald.
Sehr gerne.
Und wenn ihr den Bericht lesen wollt, den gibt's online unter foodwatch.org. Ich habe bei uns auf der Seite radiofrei.de in der Sendungsbeschreibung den direkten Link reingepackt.
Na, seid ihr auch wieder ein bisschen verschnupft? Nein?
Och, geht so.
Gut.
Radio frei.
Verschnupft sind, glaube ich, derzeit viele Leute. Das Wetter ist schuld. Nein, natürlich nicht das Wetter, sondern Umstände und falsch angezogen und angenießt und sowas. Aber übers Wetter wollen wir tatsächlich reden. Ich habe gerade noch mal den Kopf aus dem Fenster gesteckt und da war es gar nicht mal so kalt. Die Leute hatten größtenteils keine Mütze auf. Ich sah nichts Weißes auf dem Boden und als ich nach oben guckte, habe ich sogar ein bisschen was Blaues gesehen. Also da am Himmel. Aus dem direkten lokalen Geschehen schauen wir aber noch mal ein bisschen rausgezoomt auf die größere Wetterlage und können feststellen, Dass tiefer Luftdruck das Wetter in Europa bestimmt. Bei wechselnder bis starker Bewölkung fällt gebietsweise noch ein bisschen Regen. Von Tschechien bis Rumänien gibt es auch Schnee und gefrierenden Regen. Deutschland hat die Sonne am Anfang ein bisschen schwer, kann sich im Südwesten aber doch ganz gut zeigen. In Klammern auch in Erfurt ganz, ganz, ganz wenig. Sonst aber gibt es überwiegend eher Wolken und auch Niederschlag, Eisregen, Schneeregen, so im mittleren Westen, Nordwesten. Später gibt es dann Regengüsse über den Westen bis in den Nordwesten, also dort noch ein bisschen kälter und gefährlich, aber dann überall warm und nass. Warm, ja, ist halt relativ. Und wenn wir jetzt auf Thüringen und Erfurt gucken, dann ja, aufregend wird es, glaube ich, erstmal nicht. Auch wir haben vorwiegend Wolken, die uns begleiten. Ein bisschen Regen kann es auch mal hier und da geben. Mit 3 bis 8 Grad sind wir definitiv in den Plusgraden und auch die nächsten Tage, die werden positiv bleiben. Mit 7, 8, 8, 4, 3 Grad der Höchstwerte, so gleiten wir über die Woche ins Wochenende. War ja definitiv auch genug Aufregung in den letzten Tagen. Da ist so ein bisschen Entspannung definitiv angebracht. Und ich stöber ja immer mal in den Newslettern des Deutschen Wetterdienstes und die haben neulich mal erklärt, was eigentlich mit Graupel gemeint ist, den es ja dieser Tage auch ab und an mal gibt. Graupelschauer hier und da möglich oder so heißt es dann. Und sie wollten mal schauen, was das eigentlich genau meint. Also ich habe jetzt was im Kopf, ihr vielleicht auch. Aber ja, etymologisch kommt Graupel tatsächlich von Graupen, also diesen geschälten Gersten- oder Weizenkörnern. Und man versteht unter Graupel festen eiskornartigen Niederschlag, welcher im Gegensatz zum Hagel bei uns eher im kühleren Halbjahr auftritt. Das entsteht, wenn, Obacht, Schnee- oder Eiskristalle im Aufwind von konvektiven Wolken unterkühlte Wassertröpfchen einsammeln. Na, alles klar? Konvektive Wolken musste ich natürlich nachgucken. Die entstehen, konnte ich lesen, durch Konvektion. Aha, dachte ich. Also Konvektion meint den vertikalen Aufstieg warmer, feuchter Luft, die sich abkühlt, kondensiert und damit Wolken bildet. Jo. Das kann ich mir vorstellen. Also um diese Wolken geht es und wenn die unterkühlte Wassertröpfchen einsammeln, die dann sehr viele und sehr klein sind und die trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt noch flüssig sind, was nochmal ein Thema für sich sein könnte, schreiben sie, frieren dann diese an den Schneekristallen fest. Und die bilden dann zunehmend rundliche, undurchsichtige Körner von schneeähnlicher Beschaffenheit, aber einem deutlich anderen Erscheinungsbild. Der Unterschied zu Hagel ist übrigens vor allem die Größe. Also Graupel wird so Sachen genannt zwischen 2 und 5 mm Durchmesser und Hagel, der kann viel größer werden. So groß wie ein Ball. Nein, weiß ich nicht. Kennt ihr selber. Also Graupel kleiner, Graupel eher im kalten Jahreszeit und es geht da um aufgestiegene Eissachen. Ich habe es ja gerade erklärt. Ihr wisst jetzt total Bescheid. Jo. Bevor wir hier gleich in die zweite Sendungsstunde eintrudeln, machen wir weiter mit Musik, mit ein bisschen experimenteller Musik von M-Rux. Und danach schauen wir mal, was uns die zweite Hälfte dieser Sendung so zu bieten hat. Wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie Bakelit klingen würde, dann vielleicht so. Der Song hieß nämlich so, Bakelit vom Rostocker Musiker M. Rux. Und wir gehen tatsächlich jetzt über in die zweite Stunde und hören ein Gespräch, was ich gestern hier aufgenommen habe im Radio, denn ich war wegen einer anderen Sache mit zwei Menschen vom Erfurter Taubenverein verabredet. Und wir dachten, wenn wir einmal so zusammen sind, dann lass doch mal sprechen über das, was ja in der vergangenen Zeit passierte. Denn schon seit einigen Jahren spreche ich regelmäßig meistens mit Birte vom Taubenverein über das, was sie so machen, weil sie übelst umtriebig sind und ein Thema bespielen, was in Erfurt wie in vielen Städten